Kompakt.
Und dazu begrüßt sie am Mikrofon Katrin Becker. Der französische Shootingstar Édouard Louis schreibt ein Buch über seine Mutter. Mit einer Ausstellung erinnert das Tanguy-Museum an den langjährigen Tanguy-Assistenten Seppi Imhof. Und wenn Männer Berührungen vermeiden, das Tanztheater Touch Isolation befasst sich mit Männlichkeit. Dies und mehr sind unsere Themen in der kommenden halben Stunde. Herzlich willkommen zu Kulturkompakt. Édouard Louis ist der Shootingstar der französischen Literatur. Nun hat der heute 30-Jährige sein viertes Buch veröffentlicht, Die Freiheit einer Frau heißt es. Mit diesem Buch setzte der Autor sein biografisches Schreiben fort. Und über das Buch sprach Caroline Lüchinger mit der SRF-Literaturkritikerin Annette König.
Annette, wer ist denn dieser Édouard Louis und was macht ihn eigentlich aus?
Also Édouard Louis ist schonungslos ehrlich, auch mit sich selbst. Er gibt jenen eine Stimme, die sonst nicht zu Wort kommen, also den Armen, den Lumpenproletariern, den Hausfrauen, die von ihren schlecht entlöhnten Männern geschlagen, erniedrigt und klein gehalten werden, den homosexuellen Söhnen, die von ihren Vätern und auch Schulkollegen bestraft werden, weil sie keine echten Männer sind. Das alles hat Édouard Louis am eigenen Leib erlebt. Er erzählt davon, ohne zu werten, und er will verstehen, wie die Kräfte wirken, die einen Menschen von außen her prägen. Die Gesellschaft, die Männerwelt, der Vater, die Mutter, das ist seine schriftstellerische Stärke.
Mit 22 schrieb Édouard Louis den Bestseller «Das Ende von Eddie». Darin schilderte der Autor seine unerträgliche Kindheit als Homosexueller. In seinem zweiten und dritten Buch prangert er die französische Politik an. Sie unternehme zu wenig gegen soziale Not. Wer steht jetzt im neuesten Buch «Die Freiheit einer Frau» im Zentrum?
Seine Mutter. Also das Buch ist Hommage, Abrechnung und Annäherung, alles in einem. Édouard Louis schreibt, um das Leben seiner Mutter zu erklären und es zu verstehen. Und das liest sich teils beklemmend, teils berührend, sehr engagiert und auch mit großer Zärtlichkeit. Und im Kern geht es um die Metamorphose einer Frau, die mit 17 zu früh Mutter wird, deswegen ihre Ausbildung abbricht, ihre Träume beerdigt, dann von einem Säufergarten abhängig wird und sich in der Not zum Nächsten angelt. Und Gewalt, Unterdrückung, Alkohol und Armut, das sind ihre Wirklichkeit. 2 Jahrzehnte lang. Und dann endlich bringt sie dann den Mut auf, sich von ihrem zweiten Mann zu trennen und ein eigenständiges Leben zu beginnen.
20 Jahre hat sie das also ertragen. Dann kämpft sie sich frei. Wie gelingt ihr das?
Eigentlich arbeitet die Zeit für sie. Also unterdessen sind die Kinder flügge geworden. Es gibt also keinen Grund mehr, wegen der Kinder bei ihrem Mann zu bleiben. Und seit er arbeitsunfähig ist, kann es auch finanziell nicht mehr schlimmer kommen. Und da ist dann der Moment der Kehrtwende da. Also sie setzt ihn vor die Tür, geht nach Paris, findet neues Glück. Und mit dem Glück kommt ihre Jugendlichkeit und auch ihr verlorener Sohn dann endlich zurück.
Also eine Emanzipationsgeschichte, bei der es am Ende zu einer Annäherung kommt zwischen Mutter und Sohn. Aber wenn man Édouard Louis kennt, weiß man, dass er es dabei nicht belässt.
Ja, also sein 90 Seiten langer Essay ist eben auch eine messerscharfe Auseinandersetzung mit sich selbst. Also mit seiner Homosexualität, die er lange vor der Mutter verheimlichte, mit seiner versehrten Kindheit, die ihn vorzeitig altern ließ und die er nach außen mit einem Lächeln wegsteckte, mit seinen Verfehlungen als Jugendlicher, also als Erster in der Familie, bekam er eine höhere Schulbildung und fühlte sich dadurch als etwas Besseres. Und das ging dann so weit, dass er seine Mutter am Gymi und später an der Universität aus Scham verleugnete, weil es ihm peinlich war.
Und auf was zielt denn Édouard Louis ab mit seinem Verfahren der Selbstentblößung?
Ich denke, es ist also sein Seelenstriptease, der zwingt mich, über innerfamiliäre Dynamiken nachzudenken. Also ein Sündenbock ist meist schnell gefunden, doch selten ist er der Hauptverantwortliche. Und so wie Édouard Louis an der Mutter leidet, leidet diese nämlich auch an ihm. Und beide wiederum sind Opfer äußerer sozialer Umstände, können nicht anders, können nicht aus ihrer Haut heraus. Und erst wer solches erkennt, kann Brücken bauen und sich mit sich selbst und Vergangenem aussöhnen.
Und was würdest du sagen, ein lesenswertes Buch?
Ja, also auf alle Fälle.
Die Freiheit einer Frau von Édouard Louis ist im Verlag S. Fischer erschienen. Für das Tanguy-Museum in Basel ist es ein Glücksfall. Der langjährige Assistent von Jean Tanguy, Seppi Imhof, schenkt seine große Sammlung an Zeichnungen, Werkskizzen und Briefen dem Basler Museum. Und das bedankt sich jetzt mit der Ausstellung «Merci Seppi», die einen schönen Einblick in Tanguys Werkstatt und in die ganz besondere Arbeitsbeziehung dieser beiden Männer gibt. Irin Grüter war für uns vor Ort.
Ohne Handwerk keine Kunst. Große Rollen und feinste Rädchen greifen ineinander, damit es kleppert und scheppert und klingt in den bewegten Skulpturen von Jean Tinguely. Für die ausgeklügelte Mechanik sorgte der Basler Künstler nicht allein. 20 Jahre arbeitete er eng mit seinem Assistenten Seppi Imhof zusammen. Der gelernte Schlosser bewarb sich 1970 auf eine Anzeige, in der ein Schweißer gesucht wurde, der auch jassen kann. Imhof gefiel es, dass die Arbeit bei Tinguely, von Freunden Jeannot genannt, so ganz anders war als in der Industrie.
Als ich beim Tano gearbeitet habe, haben wir das erste Mal den Meter weggelegt und gesagt, du, das ist schon gut. Und dann haben wir dann gelernt, ungenau zu arbeiten. Oder? Was wir vorher auf einen Zentimeter gearbeitet haben, ist dann dort gerade um Zentimeter gegangen. Ja, wenn es zu kurz ist, weisen wir an, und wenn es zu lang ist, hauen wir ab.
Das Besondere dieser Arbeitsfreundschaft zeigt nun die neue Ausstellung «Merci Seppi». Der Titel ist mehr als ein Dankeschön des Museums für die umfangreiche Schenkung. Tatsächlich steht «Merci Seppi» auf vielen der Skizzen und Zeichnungen, die Tanguy mit schneller Hand für seinen Assistenten hingeworfen hat.
Ja, diese Sachen waren natürlich konkrete Sachen, die man mir Anweisungen gegeben hat. Aber die meisten sind immer so, man hängt ein bisschen auf Trab zu halten, um ein bisschen zu motivieren.
Tanguy drückte seine Ideen am liebsten bildlich aus. Er malte und zeichnete auf alles, was gerade verfügbar war, auch auf Briefumschläge, Fresszettel oder Verpackungen.
Was er im Kopf hatte, hat er zuerst aufs Papier bringen, dass er einem Mann sagen konnte, du musst so und so sein. Und dort hat er die unglaubliche Zeichnungen gegeben.
Schnell, schwungvoll, aus dem Moment heraus. Für Außenstehende sind Tanguys Skizzen nicht immer gleich zu entschlüsseln, sagt der Kurator Andres Pardey.
Alle anderen, ausser dem Tanguy und dem Seppi, würden nicht genau verstehen, was jetzt so zu machen ist. Sie haben wie einen Spruch entwickelt. Und das war nie etwas gewesen, was so auf detaillierten, präzisen Ingenieurzeichnungen beruht hat, sondern mehr auf einer kurzen, schnellen Skizze. Und der Seppi hat dann schon gewusst, was wir machen.
Künstlerisch habe er sich nie eingemischt, erzählt Seppi Imhof. Er habe immer nur Tanguys Ideen umgesetzt. Und überhaupt sei von Kunst eigentlich nie die Rede gewesen.
Das Wort Kunst haben wir gar nicht gebraucht. Wir haben die Sachen gemacht, oder? Und haben nicht gefragt, ja, warum machst du das so? Wir haben es einfach gemacht und haben Spass gehabt. Und das ist ja dasjenige, was das Wichtigste war, oder?
Ja, die Arbeit mit Tanguy muss Spass gemacht haben. Daran lässt dieser Einblick in sein künstlerisches Denken kein Zweifel. Seppi Imhof fällt es nicht schwer, seine vielen persönlichen Erinnerungsstücke dem Museum zu überlassen. Sie sollen allen Interessierten zugänglich sein, sagt er. Und fügt an:
Ich kann natürlich nicht alles weggeben.
Ganz leer sind die Schubladen von Seppi Imhof also nicht. Der Großteil seiner Sammlung gehört jetzt aber dem Tanguy-Museum. Die Ausstellung «Merci Seppi», die dauert noch bis Mitte März.
SRF 2 Kultur.
Wenn sich männliche Körper zärtlich berühren, dann wird das oft als homosexuell gedeutet. Nach wie vor ist das häufig anstößig. Und darum lernen schon kleine Jungs, solche platonischen Berührungen zu unterlassen. Der amerikanische Autor Mark Green spricht in diesem Zusammenhang von einer Touch Isolation, also einer Berührungshemmung zwischen Männern. Choreograf Chris Leuenberger und Regisseur Marcel Schwald gehen in ihrem gleichnamigen Tanztheaterstück diesem Phänomen und seinen Auswirkungen auf unsere Gesellschaft nach. Fabien Nägeli hat mit den beiden vor ihrer Premiere gesprochen.
Welche Berührungen haben Sie selber erlebt, von der Kindheit bis ins Erwachsenenalter? Und welche Berührungen haben gefehlt? Auf solchen Fragen und auf den eigenen Erfahrungen der Performer basiert das Tanzstück Touch Isolation. Dabei kommen auch Erinnerungen an Übergriffe in der Teenagerzeit auf, an verschwitzte Hände, an die Berührung durch den Heiligen Geist und an erste sexuelle Erfahrungen. Auslöser für das Stück war ein Artikel des amerikanischen Autors Mark Green über das Phänomen Touch Isolation. Nach dessen Lektüre wurde dem Choreografen Chris Leuenberger klar,
dass es uns ein Anliegen ist, uns auch mit unserer eigenen Männlichkeit tiefer zu befassen und eine klarere Haltung dazu zu finden.
Und Regisseur Marcel Schwald ergänzt, er habe schon immer Männer beobachtet, auch mit einer gewissen Befremdung, wie er sagt.
Und ich empfinde meine eigene Männlichkeitsperformance auch so ein bisschen als Drag. Ich komme mir immer so ein bisschen vor wie ein falscher Mann, wie ein verkleideter Mann. Und trotzdem haben wir im Prozess zu diesem Stück herausgefunden, wo unsere ganz klar männlich sozialisierten Anteile liegen und haben die konfrontiert und sehr viele Fragen entdeckt.
Eben diesen Fragen sind sie für ihr Stück nachgegangen. Sie haben zu klassischen Männlichkeitsbildern wie dem Hollywood-Helden und dessen archetypischen Bewegungen recherchiert. Gefunden haben sie zwei gegensätzliche Männerbilder.
Starke, dynamische Bilder aus Sport und Handwerk, könnte man so sagen, oder Militär auch. Und das sind so die einen typischen, glorifizierten Bilder. Und die anderen Bilder, die wir gesucht haben, sind halt die Bilder von Unsicherheit, Zerbrechlichkeit und Porosität.
Zwischen diesen Konzepten von Männlichkeit schwankt ihr Stück, sagt Schwald. Gleichzeitig sind Chris Leuenberger und Marcel Schwald zusammen mit drei US-amerikanischen Tänzern ihren eigenen Männlichkeitsbildern nachgegangen.
Unsere Recherche ist, glaube ich, wirklich ein ganz, ja, doch relativ freies Reinhören in eine Gruppe und in die einzelnen Leute und in uns selber und dann daraus ein Stück zu bauen.
Und so wurden die eigenen Biografien Grundlage für das Tanztheaterstück Touch Isolation. Zudem habe man auch Dynamiken in der Gruppe reflektiert. Wer nimmt wie viel Raum ein? Wer gibt wie viel von sich preis? Wer stellt sich über andere? Wie lässt sich über Emotionen sprechen, Verletzlichkeit verhandeln und sich gegenseitig unterstützen?
Wir haben uns auch verschiedene Tasks überlegt, die die Performer ausführen und in denen sie als Männergruppe natürlich auch sichtbar werden. Also sie spielen zum Beispiel gemeinsam Schlagzeug oder sie gehen alle über eine Leiter.
Es wird also auf der Bühne geklettert, gebaut, musiziert, gekämpft, geturnt und geschossen, Bier verschüttet, das Lasso geschwungen und Streetdance getanzt. Bei diesen sogenannten Tasks begegnen sich die Tänzer. Berührungen werden verhandelt und ausgelotet. Damit will das Tanztheaterstück Touch Isolation Ängste und Hemmungen abbauen und eine Offenheit schaffen für unterschiedliche Berührungen zwischen Männern.
Das Tanztheaterstück Touch Isolation von Schwald und Leuenberger hat heute am Mittwochabend Premiere in der Kaserne Basel. Und nun blicken wir nach Rom. Plautilla Brici, das war im 17. Jahrhundert in Rom eine angesehene Frau, eine Architektin, Künstlerin, von Kirchenfürsten und vom Adel war sie geehrt. Das war zu ihrer Zeit eine Seltenheit. Heute kennt kaum jemand ihren Namen. In Italien hingegen wurde Plautilla Brici wiederentdeckt, dank eines Romans von Melania Mazzucco, die zum ersten Mal das eher unbekannte Leben und Schaffen der römischen Künstlerin und Architektin ins Rampenlicht rückte. Nun widmet die Nationalgalerie für Alte Kunst in Rom, der Palazzo Corsini, die erste Ausstellung dem Schaffen der Plautilla Brici. Thomas Migge berichtet.
Questa libertà. Plautillas Freiheit zu tun, was sie wollte, muss in engem Zusammenhang mit einem Ikonenbild einer Madonna mit Christuskind gesehen werden. Sie schuf es um das Jahr 1640 als 24-Jährige für eine Kirche in Rom. Ein wundersames Bild, erklärt der Kunsthistoriker Juri Primarosa, das die Malerin in ganz Rom berühmt machte.
Tutte le fonti e i documenti in nostro possesso.
Denn die Menschen waren davon überzeugt, dass dieses Gemälde von allein qua göttlichem Eingriff zu Ende gemalt worden sei und Wunder vollbringe.
Per intervento divino, soprannaturale.
Eine fromme Legende berichtet Primarosa, Kurator der römischen Ausstellung, zur einzigen bekannten Barockarchitektin Plautilla Bricci. Sie lebte von 1616 bis 1705. Plautilla Bricci machte sich als Malerin, Dekorateurin, Stuckfachfrau, Zeichnerin und schließlich auch als Baumeisterin einen Namen. Bei Kirchenfürsten und Adligen genoss sie großes Ansehen. Sie war für ihre Zeit des 17. Jahrhunderts eine ungewöhnliche Frau.
Quindi si tratta del primo caso.
Plautilla ist die erste uns bekannte Frau als Allround-Künstlerin in der europäischen Kunstgeschichte. Ungewöhnlich ist ihre Karriere auch vor dem Hintergrund ihrer sozialen Klasse. Sie war die Tochter eines Komödianten aus einfachen Kreisen, keine adlige Dame, die leichten Zugang zur Malerei und zur Kunst hatte. Ihr Schaffen, sehr selten zu ihrer Zeit, erlaubte ihr den sozialen Aufstieg.
Elevare il suo status.
Viel wurde nicht von Plautillas Schaffen überliefert. Das einzige bedeutende Bauwerk, das sie in Rom entwarf und das auch realisiert wurde, war die Villa del Vascello, zu ihrer Zeit wegen des eleganten Entwurfs hoch gelobt. Das einst prächtige Bauwerk wurde allerdings in den Revolutionswirren 1849 durch Mörserangriffe schwer beschädigt. Die römische Ausstellung präsentiert vor allem Gemälde, Entwürfe, Zeichnungen und Dokumente. In ihren Anfangsjahren wurden Plautillas Entwürfe von männlichen Kollegen veröffentlicht. Erst später zeichnete sie ihre Projekte mit ihrem eigenen Namen. Die meisten ihrer Projekte blieben Papier, aber die in der Ausstellung zu sehenden Darstellungen der realisierten Villa del Vascello beweisen, dass Plautilla Bricci eine Meisterin ihres Faches war. Erhalten und in der Ausstellung zu sehen sind vor allem Plautillas großflächige und sakrale Gemälde, Iuri Primarosa.
Plautilla, almeno nella, diciamo,
Plautilla schuf ab den 1660er Jahren auch zahlreiche Altarbilder. Auch das war für ihre Zeit eine Seltenheit, denn die wenigen malenden Frauen konzentrierten sich im 17. Jahrhundert in der Sakralkunst primär auf kleinformatige Motive religiöser Andacht. Großflächige Altarbilder aber waren eigentlich männlichen Malern vorbehalten. Plautilla erhielt viele Aufträge für Altarbilder. Dass die kirchlichen Auftraggeber keine Probleme mit der Frau Plautilla hatten, liegt auch daran, so Kurator Iuri Primarosa, dass sie nie heiratete und wahrscheinlich auch ein Keuschheitsgelübde abgelegt hatte. Plautilla Bricci starb als Nonne. In hohem Alter trat sie in ein römisches Kloster ein. Auf ihrem Totenschein wird ihr facettenreiches berufliches Leben nicht erwähnt. Dort ist sie nur eine Plautilla Signora Romana.
Kernkraftwerke, Autobahnen und ein weltbekanntes Unternehmen. Die Zeit zwischen 1950 und 2000 prägte den Kanton Aargau. Während der letzten 4 Jahre haben Historikerinnen und Historiker wichtige Ereignisse in dieser Zeitspanne gesammelt und die jüngste Geschichte des Aargaus neu aufgerollt. Das Ergebnis ist ein 600-seitiges Buch. Es heißt Zeitgeschichte Aargau 1950 bis 2000. Und das Ergebnis sind auch mehrere Dokumentarfilme und eine Bilderausstellung im Stadtmuseum Aarau. Andreas Brandt und Ramon Hegi haben 2 prägende Ereignisse herausgepickt und bei Historikern nachgefragt, warum es sich lohnt, die Zeitgeschichte des Aargaus zu untersuchen.
Über 15.000 Personen demonstrierten gestern in Kaiseraugst gegen das geplante Atomkraftwerk und für eine sofortige Einstellung der Bauarbeiten. Zuvor wurde das Baugelände eine Woche lang besetzt gehalten. Die Besetzung wird weitergeführt. Was für Leute sind die Besetzer, wie gehen sie vor und was sind ihre Gründe?
April 1975. Der Aargau setzt auf Kernenergie. Wie in Betznau und Leibstadt soll auch in Kaiseraugst ein neues Kernkraftwerk entstehen. Die Baubewilligung liegt bereits vor. Doch Demonstrierende besetzen das Bauareal und richten sich dort für mehrere Wochen ein. Mit Erfolg, das Kernkraftwerk wird nie gebaut. Für den Historiker Fabian Furter ist klar, diese Besetzung war wegweisend für die Aargauer und auch für die Schweizer Energiepolitik. Wenige Jahre zuvor waren die Bevölkerungsmehrheit und sogar Umweltverbände noch begeistert von der Kernenergie.
Kaiser August wird eigentlich zum Schlüsselmoment der Schweizer Energiepolitik. Weil wir wissen heute, Kaiser August wird nie gebaut. Die Proteste haben Erfolg. Obwohl ein Baugesuch vorliegt und man will davon bauen, erreicht man mit diesen Protesten eben, dass das AKW nie gebaut wird. Und mit den Ende 80er Jahren dann vollständig fallen gelassen wird. Also die Atomkraft ist eigentlich am Ende, oder, mit Kaiser August.
Auch die Aargauer Wirtschaft profitierte von der Kernenergie. Ein Unternehmen, das unter anderem Teile für die Kraftwerke produzierte, prägte den Aargau wie kein anderes. BBC, die heutige ABB, jahrzehntelang der Aargauer Arbeitgeber schlechthin.
Zur Feier des 50-jährigen Bestehens der Firma Braun-Boveri begeben sich die Ehrengäste von Zürich aus in einem Extrazug nach Baden. Der Zug wird von der ersten Gasturbinenlokomotive der Welt gezogen, dem neuesten und modernsten Erzeugnis schweizerischer Erfindungskunst.
Berichtet 1941 die Schweizer Filmwochenschau. An BBC komme man schlicht nicht vorbei, wenn man die Geschichte des Aargaus aufarbeite, sagt Historiker Fabian Furter.
Ja, die Firma beschäftigt 20'000 Leute im Aargau in den 60er Jahren. Und allein das zeigt uns auf, wie relevant das die Firma ist und wie stark sie eben in alle Facetten von der Gesellschaft eingreift. Nicht nur politisch ein Taktgeber ist, sondern eben für seine Mitarbeitenden Wohnungen braucht und darum in Bierfeld eine riesige Überbauung plant, wie man sie in der Deutschschweiz damals nicht kennt.
Wo sollen die tausenden Arbeiterinnen und Arbeiter der BBC wohnen? Wie geht man mit den Gastarbeitern aus Italien um, die die BBC in die Schweiz geholt hat? Der Aargau setzte sich zwischen 1950 und 2000 mit Fragen auseinander, die später in der ganzen Schweiz wichtig wurden. Der Blick auf die jüngere Geschichte des Kantons zeige also, dass der Aargau ein Pionierkanton sei, so Historiker Patrick Zinder.
Es gibt so wie zwei Blickwinkel auf den Aargau. Entweder sagt man, man ist zwischen den Zentren, dann wird man so defizitär gesehen. Und der Gegenblick wäre zum Beispiel, wir sind zmitzt drinnen. Wir sind ein Testfeld der Moderne. Viele Sachen, die zuerst im Aargau waren, haben dann ausgestrahlt.
Das Projekt «Zeitgeschichte Aargau» zeigt den Kanton also als Energiekanton, als Wirtschaftskanton und als Testfeld der Moderne.
Der jüngsten Geschichte des Kantons Aargau gilt jetzt eine Ausstellung im Stadtmuseum Aarau. Das Buch «Zeitgeschichte Aargau 1950 bis 2000 ist im Verlag Hier und Jetzt erschienen. Das war der Podcast Kulturkompakt und in der nächsten Ausgabe, da stellen wir die Beatles und vor allem ihn ins Rampenlicht, Paul McCartney. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Mit den Beatles wurde Paul McCartney zum Superstar. Anhand der vielen Songtexte, die er geschrieben hat, erzählt er nun sein Leben und Werk. Er schildert, wie die Songs entstanden sind. Er beschreibt Menschen und Orte, die ihn beeinflusst haben. Und vor allem, was er heute über seine Lieder denkt. Lyrics, so heißt das Buch. Wir stellen es Ihnen vor in der nächsten Ausgabe Kultur Kompakt. Mein Name ist Katrin Becker.
Kultur Kompakt.